Guten Morgen, liebe Gemeinde hier in Langenfeld, gleich um die Ecke. Ich stelle jeden Morgen fest, wenn ich ins Auto steige, um in meine Gemeinde zu fahren, dass ich hier eigentlich schneller wäre als bei mir. Und heute Morgen meinte meine Frau zu mir, warum fährst du eigentlich nicht mit dem Fahrrad? Es sind bloß 7 Kilometer hierher. Aber ich habe das Auto genommen, ich musste sie ja noch in meine Gemeinde bringen. Ja, schön, dass wir heute Morgen gemeinsam Gottesdienst feiern und dass Gottes Gnade für uns da ist. Ich habe euch ein bisschen Wasser mitgebracht und natürlich zu dem Wasser auch eine Frage. Das Wasser, stellt euch mal vor, dieses Wasser würde ein Bild dafür sein, für deine Gedanken, deine Gefühlswelt, deine Fähigkeit, Entscheidungen zu treffen. Ich glaube, die wenigsten von uns könnten heute Morgen sagen, also die Entscheidungen meines Lebens sind so glasklar wie dieses Wasser. Da gibt es überhaupt keinen Zweifel und ich weiß genau, was dran ist. Also heute, wenn die Kollekte rumgeht, da sind 500 Euro fällig, das weiß ich, das mache ich. Ist irgendjemand hier? Seht ihr? Oder? Da war eine Hand, der gut, kommen wir drauf zurück. Oder ist irgendjemand hier, der sagt, der noch jünger ist und sagt, meine Ehe liegt noch vor mir, 5 Kinder ist das Mini. So, das ist völlig klar für mich, mache ich auf alle Fälle. Könnte ja sein. Oder ich werde mir auf alle Fälle ein Haus für 1 Million Euro kaufen und wenn ich dafür so viel Schulden aufnehmen muss, kein Problem, mache ich. Das ist glasklar für mich. Ja, du halten fest, auch für die Leute am Video, wie hier vorne war eine Meldung. Ja. Es ist meistens so, dass unsere Gedanken nicht immer so klar sind und wir mühen uns dann, die richtige Entscheidung zu treffen und ab. Und da gibt es verschiedene Dinge, die da eine Rolle spielen, warum Gedanken eben nicht klar sind. Weil wir alle Menschen sind, die beeinflusst sind von verschiedenen Einflüssen, die unser Leben prägen. Wir alle sind ja erzogen worden durch unsere Eltern und unsere Eltern haben uns Werte, Vorstellungen beigebracht, die jetzt quasi ganz tief in uns drin sind. Wir sind quasi kein unbeschriebenes Blatt mehr. Also was die Eltern in uns rein investiert haben, das bleibt hoffentlich irgendwie hängen, oder? Hoffen zumindest die Eltern, ob die Kinder auch immer so hoffen, weiß ich. Aber ob gut ist, ob das will ich hier nicht beantworten, aber es ist ein Einfluss, der prägt und ich bin nicht komplett beschrieben, Blatt, Tabula rasa, wie man in Philosophie sagt, sondern es gibt Dinge, die in meinem Leben schon drin sind, die da reingekommen sind. Und dann gibt es natürlich Freunde, ja? Freunde, die mir irgendwie wichtig sind und ich möchte auch nicht aus der Rolle fallen, ich möchte irgendwie ein Teil der Clique bleiben und von daher bin ich geprägt und das meine Entscheidungen sind davon irgendwie beeinflusst, weil so ganz klar ist es dann nicht mehr, sondern ich möchte ja auch dann anderen Menschen gefallen. Oder da sind vielleicht Erwartungen, die der Arbeitgeber an mich stellt oder meine Ehepartner oder meine Familie und auch diese Einflüsse sind da. Und dann gibt es natürlich auch noch Dinge, denen wir nicht wirklich ins Auge blicken können, die ganz tief in uns drin liegen, im Unterbewusstsein. Und darüber möchte ich heute auch sprechen. Das ist die Schattenmission unseres Lebens. Das sind so innere Motive, die uns selbst oft verborgen sind, die uns aber irgendwie steuern. Wir haben es nicht richtig auf dem Schirm, aber da ist irgendwas in uns drin, was uns steuert. Und das kommt auch noch dazu. Und ihr seht schon, das ist eine ziemlich trübe Brühe hier. Und jetzt trifft da mal eine klare Entscheidung. Nicht so einfach, oder? Das könnte, also da ist gar nicht. Ich dachte, da wäre ein Zwischenfach. Wir brauchen also für unser Leben unbedingt Filter, um diese Brühe wieder etwas klarer zu bekommen. Und einige Filter des Lebens oder einige Filter des Glaubens habe ich euch mal mitgebracht, durch die wir unsere Entscheidungsprozesse hindurch filtern lassen dürfen und können. Das ist eine Riesenchance für uns. Das ist einmal das Wort Gottes. Was sagt eigentlich die Bibel zu der Entscheidung, die mir gerade so vor Augen ist oder die auf dem Tisch liegt? Ich muss hier eine Entscheidung treffen. Was sagt eigentlich Gottes Wort? Soll ich die Steuern hinterziehen oder soll ich sie nicht hinterziehen? Was sagt Gottes Wort dazu? Soll ich hier rumtricksen oder nicht? Da kann ich Antwort finden im Wort Gottes. Das zweite ist das Gebet. Ich kann darüber nachdenken und mit Gott sprechen. Was sagst du dazu, Gott? Es gibt weise Ratgeber in unserem Leben, hoffentlich. Oder wir können sie uns aneignen, wir können sie suchen, die uns spiegeln, wie wir wirklich ticken, wie wir drauf sind. Darüber werde ich nachher noch mehr sagen. Es gibt Leidenschaft in der Gemeinde, die uns helfen kann, Klarheit zu bekommen, wenn wir nicht weiter wissen. Es gibt eine Berufung, die Gott für jeden von uns hat. Diese Berufung, einige Leute sind heute Morgen ausgesendet worden nach Afrika oder irgendwo anders hin in die Welt. Möglicherweise liegt da schon eine Berufung drin. Warum gehst du nach Afrika? USA. Warum gehst du nach USA und nicht nach Afrika eigentlich? Ne? Hast du die Frage mal gestellt? USA ist cooler irgendwie und Afrika ist so heiß, da schwitze ich, da gibt es vielleicht Mücken, die stechen mich. Was triggert dich da? Warum gehst du gerade dahin? Vielleicht, das ist ja eine Berufung, ja? Vielleicht ist es etwas, was schon tief in dir drin liegt, du hast einen Plan damit und dann gehört das dazu. Und deswegen war das für dich leicht zu sagen, nee, Afrika ist es nicht, sondern USA passt in die Linie. All diese Dinge spielen eine Rolle. Und dann natürlich der innere Friede. Wir wägen ab und versuchen zu gucken, ob wir da zur Ruhe drin kommen. All das sind Filter, die uns helfen, gute Entscheidungen im Leben zu treffen. Die Qualität deiner Entscheidung bestimmt die Qualität deines Lebens. Die richtigen Entscheidungen zu treffen, sind so wichtig. Heute Morgen möchte ich besonders über einen Punkt sprechen. Das ist ein großes Thema, darüber kann man mehrere Predigten halten. Und das ist diese Schattenmission. Das sind diese Dinge, die in uns drin sind, die, in denen wir uns nicht bewusst oder über die wir oft gar nicht so richtig Bescheid wissen, weil die so tief drin liegen, dass wir sie nicht wahrnehmen. Und das ist der Grund, warum der Psalmbeter, Psalm 139, da betet David, warum der betet, erforsche mich Gott und erkenne mein Herz, prüfe mich und erkenne, wie ich es meine. Sieh, ob ich auf bösem Wege bin und leite mich auf ewigem Wege. Da ist also ein Mensch, der begriffen hat, da ist etwas in mir drin, dessen bin ich mir nicht bewusst. Da spielen Dinge eine Rolle, Motive, tiefliegende Wünsche, die ich nicht auf dem Schirm habe. Und ich möchte dich bitten, Gott, dass ich hier klar durchblicke, dass ich die richtige Motivation habe und nicht von falschen Motiven getrieben bin, hilft mir das zu erkennen. Tolles Gebet. Die Frage ist ja immer, und das ist eine Frage, die sich vor allen Dingen Leiter stellen müssen, auch Leiter in der Gemeinde, Menschen, die Verantwortung haben. Warum mache ich das eigentlich alles? Ja, die Sache Jesu hat Vorrang. Es geht darum, dass Menschen das Heil Gottes erleben. Ja klar, und deswegen gebe ich Gas in der Gemeinde und deswegen predige ich gern. Das ist so selbstverständlich für jemanden, der auf der Bühne steht. Aber ist es wirklich das Letzte, was mich antreibt? Oder ist es ganz tief in mir auch der Wunsch, gesehen zu werden, Anerkennung zu bekommen, auf die Bühne zu kommen, eine Stimme zu haben, ein Publikum zu haben? Ich möchte auch mal was, jetzt müsst ihr mir zuhören. Das sind Fragen, die sich leider echt stellen müssen. Warum möchte ich gerne Entscheidungsvollmacht haben? Warum möchte ich Dinge bewegen können? Was ist der tiefer liegende Grund? Ist es wirklich die Sache? Anderer Menschen oder habe ich eine eigene innere Agenda, die mich triggert? Das ist eine ganz, ganz wichtige Frage, die wir als Leiter uns immer wieder stellen müssen. Habe ich wirklich die Sorge, dass andere zu kurz kommen? Oder habe ich die Sorge, dass ich selber zu kurz komme? Aber ich schiebe quasi andere vor. Geht es mir wirklich um meine Familie, meine Kinder, meine Gesundheit, wenn ich sage, ich habe keine Zeit? Oder habe ich einfach keinen Bock? Aber das darf man ja nicht so sagen und das passt irgendwie nicht und deswegen mache ich es dann nicht. Und ihr merkt schon, diese inneren Motive können Ehen, können Beziehungen, können Gemeinden belasten, weil man da nicht so richtig rankommt. Es wird etwas gesagt nach außen, was aber nicht wirklich der eigentliche Grund ist. Und deswegen kann ich es auch nicht packen, kann ich es nicht greifen und wir kommen nicht weiter. Deswegen ist es so wichtig, hier dieses Diffuse in unserem Inneren zu klären, einen Filter zu bekommen, einen Spiegel vorgehalten zu bekommen, wie es wirklich um mich steht, was mich wirklich innerlich antreibt. Die Qualität deiner Entscheidungen bestimmt die Qualität deines Lebens. Stell dir einmal vor, in deiner Ehe, in deiner Familie, in deinen engsten Beziehungen würden nicht mehr irgendwelche Motive eine Rolle spielen, die gesucht sind, die ganz tief drin liegen und die der andere nicht erkennen kann. Wenn das mal ans Tageslicht käme, Was könnte da geschehen, wenn wir plötzlich transparent miteinander unterwegs sind und die Dinge offen angesprochen würden? Was könnte ausgelöst werden? Das ist eine große Chance, aber wir müssen erstmal dahin kommen. Heute Morgen möchte ich über eine sehr bekannte Geschichte sprechen, wo Schattenmissionen eine große Rolle spielen. Und der erste Gedanke ist, Schattenmissionen zerstören meine Lebensqualität. Es gibt eine Geschichte im Alten Testament, das ist das Buch Esther, das Buch über eine schöne Königin, die eine Traumkarriere hinlegt und verschiedene Stationen durchläuft ihres Lebens. Und in diesem Buch, in dieser Geschichte, in diesem Buch Esther, kommen immer wieder so Schattenmissionen zum Vorschein, die wir als Leser schnell erkennen, aber die Leute damals nicht so schnell erkannt haben. Ich erzähle mal kurz die Geschichte, damit wir ein bisschen verstehen, worum geht es hier eigentlich. Das Buch Esther ist ein Buch, was für die Juden unglaublich wichtig ist. Der damalige Herrscher des Weltreiches Persien, König Ahasverus, erhebt einen Mann zum ersten Minister des Reiches. Der Mann hieß Haman und der wird jetzt der Chef der Regierung. Und der Mann, dem steigt das zu Kopf, diese Ehre, diese Würde, jetzt der erste Mann hinter dem König zu sein, Entscheidungsgewalt zu haben. Der wird stolz und übermütig und verlangt jetzt von jedem, dass sie sich verbeugen vor ihm und dass sie ihn grüßen, aber eben auch mit anbetungswürdiger Haltung. Wenn er vorbeikommt, verbeugen sich alle und ja, es ist fast schon quasi religiöse Anbetung, die dort stattfindet. Und das genießt er. Ah, wow, das ist stark. Alle müssen sich vor mir verbeugen. Die beten mich fast förmlich an. Das gefällt ihm. Aber einer hat es nicht getan. Das war der Mordechai. Und der Mordechai war ein Jude, der gesagt hat, ich bete keine Menschen an. Ich habe einen Gott, den ich allein anbete. Nur vor ihm werde ich meine Knie beugen. Genau wie wir Christen das auch sagen. Und der hat es nicht getan. Und jedes Mal, wenn er dann in die Stadttore eingezogen ist und dieser eine Typ stand dort, hat sich nicht verbeugt, hat ihn sowas von gereizt und genervt, dass er gesagt hat, ich muss etwas tun, ich möchte ihn am liebsten töten, aber das darf ich ja nicht so offen sagen, also versuche ich es irgendwie zu kaschieren. Und jetzt kommt die Schattenmission. Er geht zum König und schlägt ihm Folgendes vor. Lieber König, es gibt ein Volk, das zerstreut und abgesondert unter den Völkern in allen Provinzen deines Reiches lebt. Das Gesetz dieses Volkes unterscheidet sich vom Gesetz aller anderen Völker und deine Angehörigen halten sich nicht an die Gesetze ihrer Majestät. Deshalb liegt es nicht im Interesse ihrer Majestät, sie unbehelligt zu lassen. Wenn es ihrer Majestät genehm ist, so erlassen sie ein Dekret, sie zu vernichten. Im Gegenzug gebe ich den Schatzmeistern 10.000 Talente Silber, die sie in die königliche Schatzkammer bringen sollen. Ich unterstütze natürlich die Aktion auch. Es geht ja um das Wohl des Reiches. Es liegt nicht in deinem Interesse, o König. Dieses Volk ist gefährlich. Die unterwandern alles. Die Juden. Was für eine katastrophale Entscheidung. Da ist ein Mann, der ihn nervt, der will ein ganzes Volk umbringen. Klar, er weiß, die anderen Juden könnten genauso handeln wie der Mordechai. Besser, ich bringe sie alle um. Aber anstatt es offen zuzugeben, sagt er zum König, es ist gefährlich für dein Reich. Die Menschen müssen weg, weil sie das Königreich bedrohen. Merkt er was? Nach außen sagt er etwas, was er nach innen gar nicht meint. Eigentlich hat er eine ganz andere innere Motivation. Haman will sein wahres Motiv nicht zugeben und unterstellt den Juden jetzt kollektiv, sie würden die Gesetze des Landes brechen, sie sind eine Gefahr für den Staat. Das ist der erste geplante Holocaust der Geschichte. All das, was hier in Deutschland passiert ist im Dritten Reich, hat ein Vorbild. Nun, dieser Mann scheitert wegen der Königin Esther, da komme ich gleich noch drauf. Er kann seinen Plan nicht durchführen, das Komplott fliegt auf und am Ende landet er an dem Galgen, den er für den Mordechai, den Juden, der ihn so genervt hat, aufgebaut hatte. Am Ende baumelt er selber da dran. Und die Juden feiern das heute noch im sogenannten Purimfest. Das Purimfest ist das Karnevalsfest der Juden. Da laufen die so ziemlich cool angezogen durch die Straßen und deswegen nennt man das auch das Karnevalsfest der Juden. Und da wird ausgelassen gefeiert und ausgelassen getrunken. Die alten Rabbiner haben Folgendes gesagt. Es ist gar nicht jugendfrei. Der junge Mann ist wieder weg, ich kann es also sagen. Die alten Rabbiner haben gesagt, am Purimfest soll man so viel Wein trinken, bis man nicht mehr unterscheiden kann, ob jemand sagt, Haman sei verflucht oder gesegnet sei Mordechai. Das muss man sich mal vorstellen, ja? Also ein religiöses Fest mit geplantem Alkoholdelirium, ja? Damit man nachher so taumelt, dass man nicht mehr weiß, was man sagt. So eine Freude, ja, steckt dahinter. Dieses Volk ist im letzten Moment wirklich vor dem Holocaust gerettet worden. Kann man verstehen, dass sie da sich drüber freuen. Frage, was war Hamans Verhängnis? Das war seine Schattenmission. Wäre er jetzt ehrlich gewesen, wäre zum König gegangen, hätte dein wahres Motiv geöffnet, hätte gesagt, König, ich komme damit nicht klar, dieser Mordechai, der ärgert mich so. Es tut mir einfach irgendwie mal in der Seele weh, ich komme damit nicht klar. Was mache ich nur? Und der König hätte dann gewusst, was den Mann eigentlich wirklich triggert. Dann hätte er ihm vielleicht einen ordentlichen Psychiater bezahlt, dass er innere Heilung bekommt und alles wäre gut geworden. Aber das hat er natürlich nicht gemacht. Das wäre ja ganz komisch gewesen. Hätte er es gemacht, wäre es gut ausgegangen. Denn in seinem Herzen war es, was ihn getriggert hat, was nicht gesund war. Das war eine Kompensation einer inneren Leere, die ihn da getrieben hat. Eine Sucht nach Ehre. Das war nicht gesund. Er hätte geheilt werden können davon, hätte er es zugegeben. Die Qualität deiner Entscheidungen bestimmt die Qualität deines Lebens. Zurück also zu unseren Filtern. Was hätte Haman gebraucht? Einen guten, weisen Ratgeber, dem ein Spiegel vor die Augen hält und sagt, Haman, Junge, komm mal runter, ey. Du drehst voll durch, du überziehst jetzt, lass doch den Mordechai da, ja, mit deiner Religion. Was stört dich das? Alle anderen jubeln dir doch zu, komm. Aber er hatte keinen guten Ratgeber. Und das ist schon die nächste große Herausforderung. Je höher wir steigen in der menschlichen Hierarchie, desto einsamer werden wir. Je mehr Verantwortung du übernimmst, ob das in der Gemeinde ist oder ob das in der Politik ist oder in einem Unternehmen ist, je höher du steigst, desto einsamer bist du. Es sei denn, du handelst rechtzeitig so, dass du genügend Leute hast, die dir spiegeln können, was mit dir gerade abgeht. Du musst ganz bewusst Freunde und Ratgeber in dein Leben reinholen, sonst bist du irgendwann mal unerreichbar und keiner traut dir, die Wahrheit zu sagen. Vor einiger Zeit, letzte Woche war es, habe ich mein erstes Unternehmertreffen gehabt. Also ich habe einen Unternehmerkreis gegründet in meiner Gemeinde. Die haben besondere Probleme, besondere Herausforderungen, die andere Leute, die angestellt sind, nicht verstehen manchmal. Die leben in einer anderen Welt und die brauchen auch quasi Austausch untereinander. Ich liebe das. Und da war einer dabei, wir haben dann füreinander gebetet, auch für das Unternehmen. Und dem geht es eigentlich sehr gut. Und er sagte ja Folgendes, sagte, bitte betet für mich und betet, dass mein Hochmut besiegt wird. Ich bin immer so hochmütig, ich bin so arrogant. Könnt ihr nicht für mich beten, dass Gott mich davon befreit? Das hat mich echt berührt. Der hat es verstanden, da ist etwas in mir drin, was nicht gesund ist. Betet dafür. Er sucht die Ratgeber und versucht weiterzukommen. Also die Qualität deiner Entscheidungen bestimmt die Qualität deines Lebens. Such dir gute Ratgeber. Später noch ein bisschen mehr dazu. Schlechte Entscheidungen führen zur Katastrophe. Oder können zur Katastrophe führen. Gute Entscheidungen führen zur Lebensqualität. Das ist der zweite Gedanke. In dieser gleichen Geschichte im Buch Esther, das hat einige Kapitel, finden wir noch ein anderes Beispiel von der Schattenmission. Und hier geht es gut aus, und zwar deswegen, weil die andere Person, über die ich jetzt gleich spreche, sich diesen Filter reingezogen hat, diesen Ratgeber in ihr Leben reingeholt hat und sich den Spiegel hat vorhalten lassen. Und dann konnte es gut werden. Ich spreche über die Esther selber, die die Hauptperson dieses Stückes ist oder dieses biblischen Buches ist. Die Esther war eine Halbwaise. Sie hat ihre Eltern verloren. Sie war nicht nur halb, war dann, glaube ich, sogar eine ganze Vollwaise und lebte dann bei ihrem Onkel, dem Mordechai. Und ihr könnt euch vorstellen, wie die aufgewachsen ist, so als Waisenkind in der damaligen Zeit, als Volk, rücktes Volk, die Juden waren ja nicht frei, sondern die waren in Persien ein unterdrücktes Volk, ein fremdes Volk. Sie hat viele Beschränkungen gehabt, wenig Geld wahrscheinlich, wenig Freunde, wenig Bildungsmöglichkeiten. Also mit vielen Einschränkungen war die unterwegs. Dann kam die Chance ihres Lebens. Der König sucht eine neue Königin und er schreibt einen Wettbewerb aus, einen Contest, Next Top Model von Persien. Hat er ausgeschrieben, steht so in der Bibel. Also wenn jemand sagt, das ist doch alles Quatsch hier heute, was machen da die Mädels? Das steht schon in der Bibel. Ja? Also junge Frauen, wenn irgendjemand sagt, warum und so, dann weißt du es. Ne? Es wird also ein Wettbewerb ausgeschrieben und die schönsten jungen Mädchen werden gecastet. Da musst du erstmal durchkommen durchs Casting, ist klar. Aber die Esther hat es geschafft, die kam durch das Casting durch und dann wurde sie 12 Monate vorbereitet, bevor sie dem König gegenübertreten kann. Was für ein Aufwand. Dann heißt es Kapitel 2, Vers 14, 6 Monate wurden die Kandidatinnen mit Myrrenbalsam massiert und danach 6 Monate mit besonderen Balsamölen und Cremes für Frauen. Also 12 Monate und Beauty und so weiter. Also deine Frau hier, Michael, die hätte da gute Chancen gehabt. Die hätte das Geschäft ihres Lebens gemacht. Ne? Nach 12 Monaten Vorbereitungszeit, die ist total durchgeknetet. Ich weiß gar nicht, wie die noch laufen konnte. Also kommt sie also zum König und der König sagt, wow, der ist total geflasht, die war die schönste von allen. Und da hat sich der wirklich nicht lange bewegt. Bei ihm war das völlig klar, die will ich haben und die heirate ich. Die hat er dann geheiratet und es war so eine echte Love-Story-Geschichte. Die wird dann Königin und bekommt ihr eigenes Schloss und ihre eigenen Freundinnen und ihr eigenes Budget und ihre eigenen Möglichkeiten. Und ihr könnt euch vorstellen, diese Frau, die vorher eine Halb- und eine Weise gewesen ist, kann jetzt alles machen, von der sie jemals nur geträumt hat. Richtig, richtig gut. Sie hat richtig Spaß jetzt, hat ein tolles Leben. Und jetzt kommt die Botschaft von ihrem Onkel Mordechai. Und er lässt ihr mitteilen, Esther, es ist was Schreckliches passiert. Der erste Minister im Lande, der will uns alle umbringen. Alle Juden sollen ausgerottet werden. Du musst was tun. Denn du hast ja Zugang zum König. Wer soll uns denn jetzt retten? Und jetzt kommt ihre Antwort, Kapitel 4, Vers 11. Da sagt sie, oder lässt den Mordechai ausrichten, alle Höflinge des Königs und alle Bewohner des Königreiches wissen, dass jeder, der ohne Einladung im Innenhof vor dem König erscheint, nach dem Gesetz dem Tod geweiht ist. Es sei denn, der König streckt ihm sein goldenes Zepter entgegen. Doch ich bin seit 30 Tagen nicht mehr gerufen worden, um zum König hineinzugehen. Mit anderen Worten, tut mir leid, Mordechai, kannst nicht machen. Geht nicht. Alle wissen ja, dass das verboten ist. Das ist gefährlich. Nun, jetzt überlegt mal. Sie selber ist auch eine Jüdin. Und ihr ganzes Volk steht unmittelbar vor dem Holocaust. Und sie sagt, tut mir leid, Freunde, also ist nicht erlaubt. Das gehört nicht so zu den Hofsitten hier. Das Etikett sagt, es ist verboten, kann ich nicht machen, tut mir leid. Sorry, ich bin die Falsche. Wie wirkt das so auf euch? Also, erstmal bin ich da erschüttert. Ja? Hallo Frau, dein ganzes Volk wird vernichtet. Wie kannst du denn dich da so rausreden und sagen, ich darf nicht? Das ist doch irgendwie eine Schattenmission, würde ich sagen. Was triggert dich wirklich? Und ich sage, das ist zumindest meine Meinung, sie möchte auf keine Fälle mehr zurück in die Armut. Auf keine Fälle mehr in die Unterdrückung, auf keine Fälle mehr dieses schöne Leben, was sie hat, verlieren. Um gar keinen Preis in Frage stellen. Das lese ich jetzt so da hinein oder heraus, je nachdem. Und deswegen antwortet sie so. Aber nach außen hin sagt sie das natürlich nicht. Nach außen hin sagt sie, ist nicht erlaubt, ist verboten. Aber nach innen will sie das alles nicht verlieren, was sie so wunderbar geschenkt bekommen hat. Ich möchte diesen Spaß, dieses schöne Leben nicht mehr verlieren. Ich will mal kurz einen Schlenker machen in unsere Lebenswirklichkeit, auch hier in die Gemeinde rein. Schattenmission. Es gibt Dinge, die uns triggern, von denen wir nicht wissen, dass sie uns bestimmen. Und manche Dinge sehen total gut aus nach außen, aber sie kaschieren eine innere Schwäche oder eine innere Leere, eine innere Verletzung, die wir nicht zugeben wollen. Es könnte zum Beispiel sein, dass jemand in der Gemeinde unglaublich hilfsbereit ist und sagt, die anderen Menschen sind mir so wichtig, ich möchte gerne, dass es ihnen gut geht. Und diese Person verzichtet auf ganz viel Lebensgenuss, um anderen etwas geben zu können. Das ist großartig, oder? Wir würden sagen, voll Jesus-mäßig, stimmt's? Wenn jemand sich selbst zurücknimmt und sagt, meine Zeit gehört den anderen, meine Zeit gehört den Verlorenen, meine Zeit gehört denjenigen, die es schlecht haben. Ich möchte ihnen helfen. Das klingt so wahnsinnig gut und wir beten so sehr dafür, stimmt's, Michael, dass Menschen diese Jesus-Gesinnung bekommen. Wir beten auch, dass wir selber diese Gesinnung haben. Die ist gut. Was könnte sein? Es könnte sein, dass hinter so einer Haltung, so einem Helfersyndrom steckt, was im tiefsten daher kommt, dass man sich selbst nicht annehmen kann und selbst glaubt, ich bin nichts wert, ich bin nicht würdig. Wer braucht denn schon mich? Letzten Dienstag ist meine Mutter gestorben, im Alter von 80 Jahren. Nächste Woche tragen wir sie zu Grabe. Und es gibt einen Punkt, den werde ich auch am Grab sagen, der ihr Leben durchzieht. Es ist dieses ganz tief sitzende Gefühl, mich will keiner, ich bin nichts wert, ich bin das fünfte Rad am Wagen. 80 Jahre hat das ihr Leben geprägt, mehr oder weniger. Das hat man nicht immer gleich stark gesehen, aber es ist eine gewisse Tragik. Hat was mit ihrem Lebensschicksal zu tun, ist geflohen im Krieg, musste dann 3 Jahre zur Tante als einziges Kind von 5 Geschwistern und kam nach 3 Jahren zurück in ihre Familie. Völlig andere Verhältnisse, verbombt alles. Dann kommt sie nach Hause und fühlt sich fremd. Warum musste eigentlich ich gehen und nicht einen anderen Kindern? Ja, die hatten keinen Platz. Die waren froh, wenn sie die Kinder verteilen konnten. Aber es ging nicht. Nur ein Kind wurde genommen bei der Tante. Und meine Mutter hat das so verarbeitet, die wollten mich nicht. Die haben gewählt, dass ich am wenigsten wert bin. Eine ganz tiefe Verletzung entstanden an dieser Stelle. Das hat sie bis zum Lebensende auch nicht mehr losgelassen. Aber sie hat immer ganz viel getan für andere, hat sich eingesetzt. Und das ist ein großes Vorbild für mich gewesen. Ich habe eine tolle Mutter gehabt. Aber mir hat es so leid getan, immer wieder zu sehen, dass sie die Liebe nicht annehmen konnte. Und gerade so die letzten Meter ihres Lebens, wo ich ja recht viel bei ihr war und möglichst viel für sie getan habe, eines Tages sagte sie zu mir, Bernhard, warum machst du das alles für mich? Mutti, weil ich dich lieb habe. Nee, nicht wirklich. Ich konnte das nicht annehmen. Und ich habe Gas gegeben, damit sie glauben kann, dass sie wirklich geliebt ist. Und vielleicht ist es auch gelungen. Das ist ja schön. Aber ihr versteht, was ich sagen möchte. Es gibt so als Schattenmissionen, die sind gar nicht so schlimm wie das jetzt hier. Aber es ist nicht gesund. Und das Blöde an der Schattenmission ist, dass es irgendwann mal eine Quittung dafür. Wenn es nicht wirklich aus dem tiefsten Herzen rauskommt, sondern nur was Überlagertes, Überdecktes ist, wird es dich irgendwann zerstören. Du wirst es nicht aus der Kraft heraus tun, die in dir steckt, weil Gott sie nicht reingelegt hat, sondern weil ein Mangel da ist, den du zudeckst. Und das laugt dich aus. Es kann auch genau umgekehrt sein, dass jemand gerne auf der Bühne steht, gerne predigt, gerne singt, gerne irgendwie Leute belustigt. Jeder denkt, wow, ist der gut drauf, Jesus-mäßig, der gibt Vollgas. Aber am Eigentlichen ist ein ganz tiefes Loch. Ich möchte Anerkennung haben, ich möchte gesehen werden. Hier bin ich. Darf ich auch mal was sagen? Jeder von uns hat irgendwelche Schattenmissionen. Und was ich heute Morgen sagen möchte ist, dafür brauchst du dich nicht zu schämen. Aber es ist gut, dass du einen Spiegel hast, damit du geheilt wirst. Damit deine Entscheidungen auf einer gesunden Basis aufgebaut sind und du aus dem Überfluss deines Herzens herauslebst. Irgendwann bricht alles in sich zusammen, wenn es nicht echt ist. Und dafür möchte uns Gott bewahren. Wir brauchen also weise Berater, um herauszufinden, was in uns vor sich geht. Freunde zum Beispiel. Und bei der Esther passiert genau das. Esther lässt sich von ihrem Onkel was sagen. Sie hört zu. Ihr Berater sagt nämlich ihr ganz klar, klipp heraus, was du gerade jetzt mir geantwortet hast, das ist eine Schattenmission. Mach das nicht, folge nicht dieser Spur, das ist nicht gesund. Er sagt Folgendes. Glaub ja nicht, dass du als Einzige von allen Juden mit dem Leben davon kommst, weil du im königlichen Palast wohnst. Wenn du in dieser Lage wirklich schweigst, wird den Juden von anderer Seite Befreiung und Rettung zuteil werden. Du und deine Verwandten aber werden umkommen. Und wer weiß, ob du nicht für eine Situation wie diese zur Königin wurdest. Und ich ergänze, und nicht damit du ein tolles Leben hast und nicht damit du feiern kannst und Partys hast und viel Geld hast und Spaß hast, was du so krampfhaft festhältst. Darauf ließ Esther Mordechai antworten, geh, sammle alle Juden, fastet für mich. 3 Tage und Nächte sollt ihr nichts essen und trinken. Nach dieser Vorbereitung werde ich dann, obwohl es gegen das Gesetz verstößt, zum König gehen. Komme ich um, so komme ich um. Das ist unsere Esther, wie wir, nicht wahr? Eine Heldin, ja. Jetzt, ich habe euch vielleicht ein bisschen enttäuscht, weil für viele Frauen ist die Esther natürlich eine große Heldin. Sie ist es geworden, durch diesen Prozess, durch die Herausforderung, dass sie sich selber bewusst gemacht hat, gibt etwas, was ich festhalte, was nicht gesund ist. Ich muss es loslassen, damit es mir wirklich geschenkt ist. Und genau das macht sie auch. Und das macht sie auch so zum Vorbild. Was für ein Sinneswandel, was für ein Mut. Jetzt erkennt sie ihre wahre Mission. Es geht nicht darum, ein tolles Leben zu haben, viel Spaß zu haben, sondern es geht darum, meine Position, die mir Gott geschenkt hat, zum Wohle für andere einzusetzen. Das ist das, was Gott für mich möchte. Und dazu hat sie jetzt ein Ja. Durch diesen Prozess kommt sie in eine Reife hinein, kommt sie in eine vorbildliche Haltung rein, die sie vorher nicht hatte. Und jetzt trifft ihr eine Entscheidung, die am Ende zum Heil ausschlägt. Die Qualität deiner Entscheidung beeinflusst die Qualität deines Lebens. Mordechai sagt zu ihr, wenn du an der alten Entscheidung festhältst, wirst du umkommen. Es wird nicht gut ausgehen. Es ist keine gesunde Entscheidung. Es ist eine Schattenmission. Du bist nicht zu dem berufen, sondern Gott hat was anderes mit dir vor. Und diese Entscheidung, jetzt zum König zu gehen, bringt genau das Gegenteil. Segen und Überfluss. Und Heil für ein ganzes Volk, was gerettet wird. Alle Juden werden gerettet durch den Mut dieser einen Frau. Komme ich um, so komme ich um. Was für eine starke Haltung. Das ist es, was wir uns wünschen. Den Mut zu haben für die Sache, die ich erkannt habe, wo ich ganz klar durchblicke, das ist das, was Gott für mir möchte. Wenn du das hast, dann kannst du auch so eine Entscheidung treffen und sagen, komme ich um, dann komme ich um, weil ich es glasklar erkannt habe. Und dahin möchte ich gern kommen. Du auch? Und das ist das, was Gott machen möchte in unserem Leben. Schlüssel dazu sind zum Beispiel weise Ratgeber, Menschen, die in mein Leben reinsprechen. Und ich frage dich heute Morgen, hast du solche Menschen, die in dein Leben reinsprechen dürfen? Oder möchtest du dich heute Morgen dazu entscheiden, zu sagen, ich möchte jetzt den Mut haben, mich von anderen mal einschätzen zu lassen. Ich gehe mal auf 2, 3 Leute zu und sage, sag mal, wie nimmst du mich eigentlich wahr? Wie bin ich wirklich drauf? Vielleicht merke ich es selber ja gar nicht. Da brauchst du viel Demut dafür, das zu tun. Aber es ist so heilsam, ich mache dir Mut. Denn es kommt was in Ordnung in dein Leben, wenn du den Mut hast, dir wirklich ins Gesicht zu schauen, in den Spiegel zu schauen. Wir brauchen diesen Filter, damit wir gute Entscheidungen treffen. Mein Appell heute Morgen ist, sei mutig und lass dich mal spiegeln und erkenne, wie es wirklich um dich steht. Und es sollen dich nicht Ängste und Defizite, Verletzungen oder verborgene Egoismen triggern und bestimmen, sondern ein reines Herz, ein geklärtes Herz, ein geheiltes Herz. Das ist das, was Gott für dich hat. Und das ist ein Prozess, wie bei der Esther, da müssen wir erstmal hinkommen. Und das fordert uns raus. Aber am Ende steht ein gutes Leben, am Ende steht ein reines Herz, am Ende steht ein Herz, wo die Entscheidung klar ist. Ich weiß, wofür ich lebe, was wirklich zählt und das ist tief verankert. Gib den richtigen Menschen Autorität, in dein Leben zu sprechen und dein Leben wird ein Leben voller Autorität sein. Darum geht's. Gib den richtigen Menschen Autorität, in dein Leben zu sprechen und dein Leben wird ein Leben voller Autorität sein. Vielleicht kann unser Klavierspieler mir ein bisschen helfen. Ich komme jetzt auf die Zielgerade und möchte euch gerne das Gebet mit reinnehmen. Lass uns noch mal kurz überlegen, was das bedeuten könnte für unsere Ehe, für unsere Freundschaften, für unsere Familien, auch für unsere Gemeinde, wenn wir diese Schattenmission mal los würden, wenn wir klar durchblicken würden, was uns innerlich antreibt. Was könnte dann alles ausgelöst werden? Was könnte das hier für euch bedeuten? Ich möchte dir zwei Dinge zurufen. Erstens, bete wie der Psalmist David, Psalm 139, Vers 23 und 24, was ich am Anfang gelesen habe. Ich möchte dich einladen, dieses Gebet ganz persönlich zu Gott zu sprechen. Herr, prüfe mich, zeig mir, wie ich es wirklich meine, was wirklich mit mir los ist. Und wenn da eine Schattenmission ist, dann mach es mir klar, Gott, denn ich möchte nicht auf einem falschen Weg unterwegs sein. Ich möchte auf dem Weg unterwegs sein, der Verheißung hat. Ich möchte Entscheidungen treffen, die Qualität haben, weil ich möchte ein Leben führen, was Qualität hat. Das können wir Gott hinlegen heute Morgen und auch danach, auch in den nächsten Tagen und Wochen. Zweitens, such dir einen Ratgeber, dem du das Recht gibst, in dein Leben zu sprechen. Sag mal, wie nimmst du mich eigentlich wahr? Habe ich irgendwo einen blinden Fleck? Ist das gesund, wie ich unterwegs bin? Das erfordert viel Demut, ja. Aber das steht unter Verheißung, denn dem Demütigen gibt Gott Gnade. Amen. Am Ende steht das, eine Schale von reinem Wasser. Meine Gedanken, mein Herz sind klar, sind geklärt und ich kann klare Entscheidungen treffen, weil ich mein Leben gefiltert habe, meine Entscheidungen gefiltert habe. Lad euch ein, mit mir aufzustehen jetzt und lasst uns gemeinsam zu Gott jetzt beten und ihn bitten, sein Werk an uns zu tun. Und wenn du kannst, schließ deine Augen und lass das noch so ein bisschen auf dich wirken, was ich gesagt habe. Eines müssen wir wissen: Gottes Wort ist lebendig und voller Kraft. Das schärfste, beidseitig geschliffene Schwert ist nicht so scharf wie dieses Wort, das Seele und Geist und Mark und Bein durchdringt und sich als Richter unserer geheimsten Wünsche und Gedanken erweist. Kein Geschöpf ist vor Gott verborgen. Alles liegt offen und aufgedeckt vor den Augen dessen da, dem wir Rechenschaft geben müssen. Jesus, ich danke dir, dass dein Wort die Kraft hat, uns zu helfen, uns selbst zu erkennen. Dass dein Wort die Kraft hat, uns auch zurechtzubringen und uns eine Basis zu schenken, die wirklich gesund ist, die geerdet ist, Herr, die vollmächtig ist. Halleluja, Herr. Ich danke, dass du heute Morgen an unseren Herzen dein Werk tun möchtest, durch diesen Filter des Wortes, durch den Filter von Rat, den wir empfangen, damit wir gute Entscheidungen treffen, die nicht durch irgendwelche verborgenen und verbogenen Motivationen sind. Darum beten wir heute Morgen, dass du uns begegnest. Und während wir noch unsere Augen geschlossen halten und jetzt nicht rumschauen, möchte ich heute Morgen auch diejenigen fragen, die ihre Hand noch nicht in die Hand Gottes reingelegt haben und diesen Klärungsprozess, was wirklich in deinem Herz los ist, noch vor sich haben. Heute Morgen möchte ich dich einladen, einen ersten Schritt auf Jesus Christus zuzugehen. Jesus ist der Weg, die Wahrheit und das Leben. Er ist die Wahrheit. Er kann Wahrheit in dein Leben reinbringen. Und Jesus sagt auch, die Wahrheit wird dich frei machen. Und das ist das Angebot Gottes heute Morgen für alle die, die noch fern sind von Gott, die noch nicht in dieser Beziehung zu Christus stehen, die unser Leben erhellt mit Licht und Leben. Wenn du merkst, es ist eigentlich so mein Ding, dann möchte ich dich einladen, heute Morgen Jesus deine Hand zu heben, zu sagen, hier bin ich Gott, ich möchte heute Morgen den ersten Schritt auf dich zugehen. Ich möchte, dass Licht und Wahrheit in mein Leben reinkommen und Heil und deine Gedanken in meinem Leben sich verwirklichen. Wenn das dich betrifft, wenn du das möchtest, wir gucken jetzt nicht rum, dann heb kurz deine Hand, ich möchte für dich beten. Ist jemand da, der sagt, ich möchte das machen? Dankeschön. Dankeschön. Ist noch jemand da, der sagt, ich möchte das machen? Ich möchte Jesus Christus heute Morgen mein Herz geben, dass er da reinkommt. Halleluja, Jesus. Vater, ich danke dir so sehr für jeden, der heute Morgen sich ausstreckt nach dir. Und ich bete, dass Licht und Wahrheit und Klarheit jetzt ins Herz, in die Gedanken und ins ganze Leben kommen. Ich spreche Heil, Vergebung und Erneuerung aus, dass sie unser Leben bestimmen, auch gerade von denen, die jetzt sich, Herr, zu dir entgegengestreckt haben. Tu dein Werk in diesem Augenblick, in diesem Gottesdienst und lass die Freundlichkeit Gottes unser Leben durchdringen. Ich danke dir, Herr, für dein Werk in unserem Leben. Amen. Amen.